Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Ja, hallo, hi und herzlich willkommen hier im 77. Game Talk. Schön habt ihr eingeschaltet. Hier nachträglich in eurem Podcatcher oder zum ersten Mal live dank dem lieben Steffen, mein Gast hier im 77. Podcast. Dich darf ich auch gleich hier willkommen heißen. Hallo Steffen.
Hallo Joey, vielen lieben Dank für die Einladung zu einem der wenigen Podcasts, die tatsächlich auch in meiner Abo-Liste stehen.
Ja, du musst auch nur die besten und die wichtigsten abonnieren, dann geht das schon in Ordnung. Viele da draußen, die kennen dich aber vielleicht nicht als Steffen, sondern unter dem klingenden Namen der Lichtspieler. Du hast auch einen Twitch-Kanal und genau da kann man uns jetzt gerade auch live hören bzw. sehen. Aber am besten stellst du dich doch selber kurz vor und natürlich darfst du auch ein bisschen Werbung machen.
Das nutze ich gerne. Wie gesagt, mein Name ist Steffen und wie der Joey auch schon gesagt hat, bin ich dem einen oder anderen vielleicht auch als der Lichtspieler bekannt. Ja, zu meiner Person, ich bin 32 Jahre alt, bin hauptberuflich Physiotherapeut und in meiner Freizeit da blogge und podcaste ich und streame mehr oder weniger fleißig auch auf Twitch, wo man uns wie gesagt auch gerade live sehen kann auf meinem Channel unter twitch.tv/lichtspieler. Und ja, vielleicht kennt mich auch der ein oder andere noch aus der Podcast-WG oder eben von Twitter, da bin ich auch relativ aktiv unterwegs.
Natürlich, wie immer, werde ich alle Links etc. verlinkt haben in den Shownotes zu dieser Episode. Du findest diese dann bei gametalk.fm/Jurassic World Evolution. Und damit habe ich auch das Thema der heutigen Episode verraten, für die, die es noch nicht wussten. Wir werden über das neueste Jurassic World Spiel plaudern. Endlich mal wieder einen Dino Park Builder. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Du, Steffen, glaube ich auch, ne?
Ja, man hat ja vor einigen Jahren schon ganz fleißig Operation Genesis gespielt und die Ankündigung zu dem neuen Parkbuilder zur Jurassic Park oder Jurassic World Franchise, die ist dann ja doch relativ positiv durchgeschlagen und kam aber auch sehr überraschend, fand ich. Und als das dann angekündigt worden ist über die Medien, so ich meine vor einem halben Jahr, ja, da war man schon sehr, sehr erfreut und hat mit großer Spannung auf das Release-Datum gewartet.
Du hast Operation Genesis schon angesprochen, das hast du entsprechend auch gespielt. Ich dachte hier zu Beginn wäre es ganz witzig, wenn wir mal gucken, was haben wir denn in der Richtung schon gespielt, bevor wir dann zum eigentlichen heutigen Thema kommen. Rollercoaster Tycoon bei mir war so ungefähr das erste 1999 für Windows. Kam dann später, glaube ich, noch für irgendwas anderes, gab dann auch irgendwelche Nachfolger und so weiter von Frontier Developments, der gleiche Entwickler, mit dem wir es dann auch im heutigen Jurassic World Evolution wieder zu tun haben. Ja, Genesis habe ich auch gespielt, das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Dann habe ich später noch den Jurassic Park 3 Park Builder gespielt für den Game Boy Advance. War für die Zeit eigentlich ganz witzig, heute mehr so war teilweise auch ganz knackig. Dann habe ich noch gesehen, habe ich aber nie selber gespielt, gibt es mittlerweile auch den Jurassic Park Builder für iOS und Android, jeweils für Phones und auch für Tablets. Ob das was taugt, weiß ich auch nicht. Welche der genannten hast du noch so gespielt? Hat dir besonders eines irgendwie gefallen, rausgestochen oder habe ich noch ein wichtiges irgendwie vergessen?
Also angefangen habe ich auch damals unter Windows 98 allerdings erst mit Rollercoaster Tycoon 1. Habe da aber relativ planlos immer so durch die Gegend gebaut und war dementsprechend auch nicht sehr gut oder erfolgreich darin. Also meine Parks sind mit schöner Regelmäßigkeit pleite gegangen. Dann kam tatsächlich Theme Park, was ich auf einem alten DOS-Rechner meines Schwagers mal anzocken durfte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann kam auch Theme Park World. Und obwohl dieser Ableger der Theme Park-Serie ja nicht so beliebt ist, war das so der erste Parkbuilder, den ich wirklich komplett verschlungen habe und wo ich mich dann auch erstmals mit so dem dort zwar relativ wenig vorhandenen, aber eben doch dagewesenen Micromanagement auseinandergesetzt habe. Und danach kam eben auch schon Operation Genesis, was eben durch die Jurassic Park Thematik allein schon sehr überzeugend für mich damals war, ja.
Ja, verstehe ich. War bei mir auch so Hauptsache Dinosaurier. Entsprechend hast du wohl auch ziemlich alle Filme gesehen, ne?
Gesehen und verschlungen, ja. Also ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, wie meine Eltern damals aus dem Kinofilm zurückkamen. Meine Eltern waren nicht so die Riesen-Kinogänger, aber waren davon auch völlig überzeugt. Und mein Vater hat dann auch sehr, sehr schnell die VHS gekauft. Und die durfte ich damals trotz der nicht gerade gegebenen Altersempfehlung schon angucken. Und es war für mich dann schon ein Hit, weil ich war so ein richtiges, typisches Dino-Kind. Also ich habe auch massenweise Dino-Bücher zu Hause gehabt und habe mich damals auch schon ziemlich genau mit diesen Lebewesen und dem, was man damals zumindest darüber wusste, auseinandergesetzt. Also mir ist zum Beispiel auch beim Kinofilm beim ersten direkt aufgefallen, dass der Velociraptor aus Jurassic Park nicht der Velociraptor ist, den wir aus der quasi Semi-Fachliteratur kennen oder damals kannten, weil der eigentlich auch viel zu groß ist und so weiter und so fort. Das ist ja eher der Deinonychus, der dort abgebildet ist, aber ja.
Dann bist du ja voll der Dino-Nerd. Okay, cool, dann geht's dir ja eigentlich wie mir. Ich hatte nur damals mit den Filmen ein bisschen weniger Glück. Meine Eltern waren da relativ streng, was die Altersempfehlungen angingen. Sie mussten mir dann aber versprechen, die Filme aufzunehmen auf VHS. Und am ersten Tag, an dem ich dann 12, glaube ich, wurde, erste Amtshandlung war natürlich sofort dann die VHS aus dem Schrank holen und dann reinschieben und Jurassic Park gucken. Ich wollte ja auch lange Dino-Forscher werden, war mein zweiter Traumberuf nach Straßenputzer. Ja, ich wollte immer mal Straßenputzer werden, weil ich diese kleinen Fahrzeuge mit den Besen unten so toll fand. Das wurde dann, wie gesagt, abgelöst durch Dino-Forscher. Das ist dann aber auch irgendwann gestorben, als ich dann rausgefunden habe, dass das gar nicht geht, seinen eigenen Dinosaurier zu züchten. Entsprechend ja, wurde da dann auch nichts draus. Aber das können wir ja machen in unserem heutigen Spiel. Filme habe ich natürlich fast alle gesehen. Den neuesten wollte ich fast gucken, aber den fand ja scheinbar ausnahmslos jeder schlecht. Entsprechend habe ich mir den noch nicht angetan.
Hast du nicht viel verpasst, also da kann ich vielleicht nochmal einen kurzen Bogen zu meiner Einführung vorhin ziehen. Ich schreibe ja relativ viel über Filme und Podcasts auch hauptsächlich über Filme, wenn ich denn mal wieder zum Podcasten komme. Und ja, der neue Film ist, also Jurassic World, wie heißt der, Fallen Kingdom, ist nicht wirklich so sonderlich sehenswert, wobei Jurassic World hat ja generell mit Jurassic Park, finde ich, wenn man das filmtechnisch sieht, nicht mehr allzu viel gemein.
Dann spare ich mir da zumindest mal den Kinobesuch und wenn das Ding dann irgendwann mal bei Netflix landen sollte oder so, gucke ich dann da mal rein.
Ja, das ist ein netter Sonntagnachmittag-Film. Dann tut er nicht weh, aber Geld fürs Kino würde ich da, glaube ich, nicht investieren.
Okay. Damit kommen wir jetzt endlich mal zum heutigen Thema, nämlich zu Jurassic World Evolution. Das Spiel ist relativ jung, kam am 12. Juni, zumindest in der digitalen Version, wird eine Retail-Version erhalten. Die kommt meines Wissens am 3. Juli, also knapp nach Release dieser Episode, dann in die Regale. Allerdings, die Retail-Version wird nicht für den PC kommen. Ich habe da ja noch eine Theorie, weshalb das so eine Verschiebung gibt. Vielleicht will man nicht, dass Leute sich das gleiche Retail kaufen, in 2 Tagen durchspielen, dann denken, okay, das war jetzt langweilig, dann gleich wieder verkaufen, weil die Digital-Only-Spiele halt schlechter zu verkaufen sind, besonders auf den Konsolen.
Das könnte ein Grund sein, würde allerdings ja nicht sonderlich für die Entwickler des Spiels sprechen, wenn die schon im Vornherein davon ausgehen, dass man das Spiel nach 2 Tagen quasi wieder weitergeben möchte, ne?
Ein Schelm, wer Böses denkt, aber ob vielleicht irgendwas dahinter sein könnte, was die Langzeitmotivation betrifft, werden wir nachher vielleicht noch rausfinden. Du hast den Entwickler angesprochen, Entwickler und Publisher hier Frontier Developments. Wie schon früher bei den alten Rollercoaster Tycoon Spielen. Mhm. Daher könnte man die halt eben kennen. Zoo Tycoon habe ich irgendwie mal gesehen, aber nie selber gespielt. Dann ein anderes Spiel, Elite Dangerous, hat damit dann nicht mehr sehr viel zu tun, aber ist relativ aktuell und bekannt. Also auch daher könntet ihr diese Entwickler aus Cambridge, übrigens UK, kennen.
Haben die nicht auch kürzlich dieses Planet Coaster gemacht oder war das jemand anderes?
Oh, du fragst mich jetzt Dinge. Da wäre jetzt zum Beispiel der Chat gut. Haut das mal rein, dann reichen wir das nachher nach.
Interaktiver Podcast quasi.
Hier würde ich deshalb mal zur Story springen, wobei Story, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, dass man das relativ kurz halten kann. Irgendwie ist das schon fast mehr ein großes Tutorial. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen böse. Ich fange mal so an. Wir starten auf der ersten von 5 Hauptinseln, ich sag's mal so. Die sind irgendwo 200 Kilometer von Costa Rica entfernt und die gibt's wahrscheinlich nicht im echten Leben. Die 5 Inseln sind die Isla Matanceros, Isla Muerta, Isla Sorna, Isla Tacaño, Peña und dann gibt's noch eine Sandbox-Insel. Wenn man sich die Namen schon anguckt, dann hat man schon eine Vermutung, um was es so geht. Jede Insel verfolgt so ungefähr ihr eigenes Thema, hat eigene Herausforderungen und die kann man dann nacheinander spielen. Dann war es das eigentlich schon fast. Und dann gibt es noch eine Sandbox-Insel, die man sich freischalten kann. Die ist super schön und da hat man unendlich Geld. Und zur Story, ja, wir sind halt der neue Dude, der da einberufen wird, um diese Parks aufzubauen und zu verwalten und möglichst erfolgreich zu machen. Das war's.
Richtig.
Ja, also ich habe da tatsächlich auch nichts vergessen. Mehr ist da einfach nicht. Also da ist auch nicht irgendwie wie im Film, dass da irgendwas passiert und dann müssen wir irgendwas retten oder so. Nee, gar nichts.
Es stimmt schon absolut, wenn du sagst, ja, dass das eigentlich dieser ganze Aufbau um das Spiel herum, ja, du wirst reingeschmissen, wie du auch sagtest, du bist der Dude, ja, hast keinen Namen, du hast keinen Hintergrund, du hast gar nichts. Du sollst jetzt halt diese Parks aufbauen und da kriegst du ab und zu mal zwar so ein fetzen Gespräch reingeschmissen von diesen, ja, kann man NPCs sagen?
Ja.
Von diesen Bildchen mit Text. Und dementsprechend hangelst du dich so von Insel zu Insel. Aber ich finde eigentlich deine Beschreibung als großes Tutorial gar nicht so falsch, weil es ist ja so, du lernst auf jeder Insel ein bisschen was Neues, bekommst so 1-2 Herausforderungsbrocken hingeschmissen. Aber das Ganze hängt nicht groß zusammen. Und man hat theoretisch schon nach der ersten Insel ja auch die Sandbox-Insel freigeschaltet und hat dann eigentlich auch schon alle Inhalte des Spieles so gesehen, ne?
Ja, also die Sandbox-Insel bekommst du, wenn du 4 oder sogar 5 Sterne, glaube ich, hast auf der ersten Insel. Wenn du dann da reingehst, hast du aber meines Wissens auf der Sandbox-Insel nur das Zeug zur Verfügung, was du schon freigeschaltet hast auf den anderen Inseln.
Es stimmt, ja, richtig.
Entsprechend hat man schon noch Motivation, die anderen Inseln zu spielen. Und mit Spielen und Freischalten sind wir jetzt eigentlich schon im Gameplay. Ich werde den Punkt gleich aufgreifen. Zeug freischalten, ja. Mit Zeug meine ich verschiedene Dinos, die man ausbrüten kann. Aber auch Gebäude, Forschungen, die mir dann irgendwie helfen, meine Gebäude abzugraden, meine Dinos abzugraden, Krankheitsheilmittel zu entwickeln, all solches Zeug. Da setzen wir doch gleich mal an. Wie, bitteschön, komme ich denn jetzt zu meinen Dinos? Davon gibt's ja so einige, 48 plus. Davon hat man am Anfang etwa einen oder so freigeschaltet. Wie komme ich denn zu den restlichen?
Ich glaube, man hat am Anfang den Triceratops und diesen Stratiomimus, oder wie er heißt, freigeschaltet. Also das ist ein Artverwandter dieses Gallimimus oder wie er heißt, aus
ja,
den man auch aus Jurassic Park 1 kennt.
Futterdino.
Genau, ja, das war er bei mir im Stream neulich auch. Ja, im Grunde genommen, also man hat diese zwei Dinos und kann dann Expeditionsteams in seiner Expeditionsanlage weiterschicken und pro Expeditionsanlage bekommt man ein weiteres Team und kann verschiedene Ausgrabungsstätten erforschen. Die schickt man dann los. Das dauert dann irgendwie immer so zwischen, ich glaube, 1 und 5 Minuten, je nachdem, wie weit man dieses Expeditionszentrum schon abgegradet hat. Und die graben dann eben dort so ein bisschen rum. Das sieht man alles nicht. Da kriegt man nur irgendwann eine Meldung, ja, die sind jetzt zurück. Und dann haben die irgendwie so 3, 2, 3, 4, 5, 6, keine Ahnung. Ich glaube, das fängt mit 3 an und man kann das später auch noch upgraden. Fossilien kommen die dann zurück. zum Teil auch mit irgendwelchen Rohstoffen wie Silber, was man dann wieder vertickern kann. Und aus diesen Fossilien kann man dann DNA extrahieren und damit neue Dinosaurier finden, also neue Dinosaurierarten ergründen für seinen Park oder die vorhandenen in ihrer quasi Reinheit verbessern.
Man startet bei jedem Dino also quasi mit 0%, also der ist völlig unbekannt. Man sammelt die Fossilien, dann geht die Prozentleiste so hoch. Tolle Funde, die geben dann mehr Prozente, schlechtere Funde geben weniger Prozente. Sobald man da 50% hat, kann man sich den schon züchten. Man kann das dann weiter steigern bis auf 100. Macht auch Sinn, denn diese Prozente haben Einfluss auf die Erfolgschance, wenn man denn sich so einen Dino ausbrüten will. Bei 50% scheitert halt jeder zweite, kostet immer Geld, also macht es schon Sinn, dass man am Anfang mal ein bisschen über die 50 geht, bevor man da den einen mal rauslässt. Und so baut man sich dann halt immer wieder weiter seine Dinos. Damit haben wir schon mal einen riesengroßen Brocken, glaube ich, des ganzen Spiels erklärt. Ich bekomme Dinos, ich muss die in einem Labor halt züchten, dann lasse ich die raus in die Käfige, dann habe ich mal Dinos. Das wäre mal so der eine große Kernteil. Dann, du hast NPCs angesprochen. Es gibt drei Parteien, die mir ja helfen im entferntesten Sinne, die auch bei mir im Park arbeiten, wenn man so will. Es gibt die Forschungspartei, die, wie sagt man, dem Spaß, Entertainment, Verkauf,
Unterhaltungs.
Ja, genau, Unterhaltungspartei, ja. Und die Sicherheitspartei. Und die geben mir immer Verträge. Und Verträge sind eigentlich nichts anderes als kleine Quests. Und wenn ich die erfülle, bekomme ich dann auch nochmal Geld.
Genau.
Plus nicht nur Geld, ab einer gewissen Stufe bekomme ich dann auch neues Gebäude freigeschaltet, neue Forschung freigeschaltet, solche Dinge.
Genau, dazu gibt es ja auch noch den Finanzsektor, also der gibt, glaube ich, auch Aufträge und das ist so ein bisschen derjenige, der dich von Park zu Park führt. Das ist ein so ein Typ, der halt dem Geld über alles wichtig ist. Der spielt so ein bisschen die Rolle, die dieser eine indische Darsteller in Jurassic World 1 hatte oder die der John Hammond in Jurassic Park auch 1 hatte, ja. Und mit diesen Quests, wie du sagtest, bekommt man entweder Geld oder halt neue Gebäude. Und auch das ist halt relativ wichtig, weil man ohne die neuen Gebäude zum Teil die Parks oder auch die neueren Aufgaben nicht oder nur sehr schwer schaffen kann.
Dann ist es so, sobald man bei einer Insel, ich sag's jetzt mal ganz runtergebrochen, weit genug ist, das heißt, sich bei all den drei Parteien zu Genüge eingeschleimt hat, wahrscheinlich ein hoch genuges Rating erreicht hat, genug Geld pro Minute, genug Besucher, whatever, wird dann die nächste Insel freigeschaltet und so geht man durch alle Inseln durch. Was auch dazu führt, dass man mit jeder Insel neue Grabungsstätten erhält, wo man hinfliegen kann und Fossilien suchen kann. Und entsprechend bekommt man so auch bei jeder Insel dann halt neue Dinos. Das heißt, ich kann, wenn ich nur die erste Insel spiele, nur einen Bruchteil der Dinos überhaupt erforschen gehen. Wenn ich alle haben will, muss ich auf allen Inseln spielen. Macht auch Sinn, das macht es ein bisschen interessanter, mal auf den neuen Inseln zu spielen.
Das hatte ich vorhin auch falsch gesagt, sonst hätte man ja direkt mit der ersten Insel schon wirklich alles komplett.
So haben wir mal die Grundidee dahinter erklärt. Also es ist halt wirklich Parkbilder. Also ich komme, ich habe ein bisschen Geld, ich stelle ein Gehege hin, ich stelle eine Brutstätte hin, wobei die steht da meistens schon. Mach mal meine ersten Dinosaurier, die gehen ins Gehege, die bringen Besucher. Dann will ich natürlich noch irgendwie einen Kleidershop, ein Restaurant, so, und da kommt Geld. Dann stelle ich noch meine Fossilforschungscenter hin, mein Expeditionscenter, so. Kostet am Anfang recht viel Geld, darauf will ich dann nachher noch eingehen. Und dann beginnt die ganze Maschinerie zu rollen. Ich will jetzt nicht grinden sagen, aber so spielt man sich halt hoch und das Ganze quasi bei jeder Insel. Ja, die Herausforderungen pro Insel sind ein bisschen unterschiedlich. Auf einer gibt es viele Stürme, auf der nächsten ist der Platz ziemlich knapp. Auf einer anderen startet man irgendwie mit einem Minus und muss zuerst den halben Park abreißen, um wieder Geld zu haben und startet dann so. Ja, so wirklich krass unterscheidet sich das dann halt auch nicht. Oder wie war deine Erfahrung da?
Nee, genau das ist das. Und das ist auch so, gut, da möchte ich jetzt nicht vorgreifen, aber das ist ein bisschen sinnbildlich für das komplette Gameplay und eigentlich somit den größten Negativpunkt an dem Ganzen. Was wir, glaube ich, noch nicht so richtig betont haben, ist, dass man ja statt nur Dinos zu erforschen, die ja auch dementsprechend quasi modifizieren kann.
Stimmt, ja.
Und damit eben auch noch sein Park-Rating und das Dino-Rating, weil das sind zwei verschiedene Punkte, pushen kann. Also man kann, du hattest ja vorhin schon diese Prozentzahl angesprochen, die man da hat, diesen Prozentbalken. Umso mehr Fossilien man findet, umso besser ist zum Beispiel der Triceratops erforscht. Und ich kann jetzt ab 50% kann ich ein fehlendes Gen ersetzen. Und ich glaube, mit jedem 10er-Schritt oder so, der dazukommt, kann ich ein weiteres Gen in dieser lückenhaften DNA ersetzen, was irgendwie nicht so ganz sinnvoll ist, weil am Ende müsste man ja eigentlich einen komplett originalgetreuen Triceratops haben und müsste eigentlich gar keine Genstränge mehr ersetzen.
Ja, das stimmt. Jetzt, wo du so sagst, eigentlich müsste man ja am Anfang alle ersetzen, um von 50 auf 100 zu kommen. Aber es ist genau umgekehrt. Am Anfang genau. Kann man noch nicht viel. Ja, macht eigentlich keinen Sinn. Aber die Idee dahinter ist, man will seine Dinos ein bisschen tunen.
Genau.
Was man machen kann, man kann da von irgendwelchen anderen heute noch lebenden Tieren ein bisschen was injizieren. Also ich kann da ein bisschen Haifisch reinmachen, dann lebt er ein bisschen länger. Ich kann da ein bisschen Schlange reinmachen, dann wird er ein bisschen aggressiver. Ich kann da ein bisschen irgendwas reinmachen, dann hat er eine andere Farbe. Und dann wird mein Dino halt cooler. Plus, damit das Ganze nicht zu einfach wird, viele dieser Boni, die ich da in den Dino reinbauen kann, führen dazu, dass seine Brütungserfolgswahrscheinlichkeit sinkt. Das heißt, man sollte erst anfangen, da die Bonusdinger reinzupumpen, wenn man den schon auf einer hohen Stufe erforscht hat.
Das ist wahrscheinlich die Idee dahinter, wobei ich finde, in der Praxis hat sich das ein bisschen anders gespielt. Auch durch die Art und Weise, wie der zeitliche Fortschritt mit deinem eigenen Park ja vonstatten geht, ne?
Oder wenn man die Brutstätte upgradet mit zuerst Level 1, das gibt plus 10% Wahrscheinlichkeit, oder dann Level 2, das gibt jeweils plus 20% Wahrscheinlichkeit, dann das dreimal, dann hat man schon plus 60% Wahrscheinlichkeit. Das heißt, man ist bei 50, die man braucht, um den Dino überhaupt machen zu können, ist man dann schon bei 110%. Dann kann man sich locker ein paar Minus leisten und ist dann immer noch irgendwie bei 75. Also damit wäre die ganze Geschichte dann schon erledigt.
Richtig. Und dazu kommt eben, dass dieses Geld, was man mit einem verlorenen, also wie soll man denn da sagen, einem fehlkreierten Dinosaurier verliert, fällt eigentlich nicht so sehr ins Gewicht ab einem gewissen Zeitpunkt.
Ab einem gewissen Zeitpunkt, ja. Am Anfang würde ich da noch fast widersprechen. Aber damit würde ich meinen, gehen wir doch jetzt mal hier in ein größeres Kapitel, wo wir drüber reden wollen, ja, was hat uns denn jetzt gefallen am Spiel, was so, naja, und was hat uns denn nicht so gefallen? Der erste große Punkt und eigentlich auch schon der Selling Point des ganzen Spiels, es sieht wirklich schick aus, die Dinos sehen schick aus, die sind echt schön anzusehen. Also man kann denen einfach auch mal ein bisschen zugucken beim was auch immer, fressen und so weiter. Das ist echt gelungen.
Definitiv und ist auch mit Sicherheit der größte Pluspunkt des Ganzen. Einfach wie schön diese Dinos der Vorlage nachempfunden sind, dass sie sich individuell eigentlich auch recht schön verhalten. Und es macht halt auch mal Spaß, ja, so einen Pflanzenfresser im Fleischfressergehege freizulassen oder so. Dann interagieren die auch ganz schön miteinander. Und das Spiel sieht halt einfach an und für sich wirklich schön aus. Man ist ja von diesen Parkbildern eigentlich aus alten Tagen eher gewohnt, dass die schon damals grafisch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit waren. Auch wenn heute noch ein Rollercoaster Tycoon wirklich schön anzusehen ist. Aber jetzt zum Beispiel damals Theme Park World oder so in 3D, das sah wirklich grottig aus. Und da macht es dann umso mehr Spaß, wenn man eben so Parkbilder hat, der einfach ja schön anzusehen ist. Wünschenswert wäre, wenn man auch tatsächlich ein bisschen mehr Zeit und Abwechslung dabei hätte, sich die Viecher anzugucken.
Ich verbringe nicht so viel Zeit damit, die anzugucken, außer, und damit spreche ich jetzt auch ein Feature an, wenn ich ein Foto von den Dingern machen will, meistens für eine Quest. Es gibt einen Fotomodus, der funktioniert folgendermaßen, man geht in einen Ranger Jeep, den kann man selber fahren, dann fährt man mit dem Jeep durch den Park, fährt ins Gehege rein, fährt zu den Dinos, dann kann man die fotografieren.
Ja, das macht auch ungefähr zweimal Spaß.
Ja, ist ab und zu mal Gegenstand einer Quest, bringt ein bisschen Geld, deshalb mache ich das dann. Hast du es mal geschafft, dass du im Jeep attackiert wurdest von einem Dino? Das habe ich nie geschafft. Geht das?
Ich glaube nicht. Also man kann die Dinos theoretisch anfahren, aber meistens laufen sie einfach vor einem weg. Angegriffen wurde ich noch nie.
Ja, ich eben auch nicht. Ich finde das ein bisschen komisch. Auch wenn man mit den Ranger die Futterstationen, ich will jetzt nicht so fest ins Detail gehen, aber ja, wenn man mit denen die Futterstationen auffüllen geht, da wird nie irgendein Ranger angegriffen.
Mhm.
Finde ich so ein bisschen komisch. Ja, das, naja, ist natürlich bequem, aber macht die Immersion so ein bisschen kaputt.
Da kann ich auch gleich eben darauf zurückkommen. Diese Sache mit dem Jeep und so, das ist alles schön und gut. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Jeep-Steuerung auch wetterbedingt anders ist. Das fand ich irgendwie ganz cool. Also wenn es regnet, dann fährt sich das Ding so ein bisschen rutschiger und schwieriger.
Das ist mir nicht mal aufgefallen. Ich fand, der ist irgendwie immer schwer.
Die Steuerung ist nicht der Hit. Man merkt, es ist kein Rennspiel oder so.
Ja, ja, ich kann
aber
das nicht
mehr verzeihen. Aber ich meine, bei so wenn es wirklich stark stürmt und regnet, dann rutscht er auch so ein bisschen mehr. Das fand ich irgendwie ein nettes Detail. Aber dass die Dinos nicht auf die Ranger eingehen, die Interaktion ist ja generell eine Riesenschwäche von dem Spiel, weil die Dinos interagieren nicht so richtig miteinander. Die interagieren nicht damit, wenn da irgendwie 10.000 Leute vorm Zaun stehen und eben mit den Rangern auch nicht. Und
ja.
Ich glaube, da merkt man einfach, also bei deinem Beispiel mit den Rangern, dass das generell, ja, die Dinos sind halt da, aber man hat nie so richtig das Gefühl, dass sie lebendig sind.
Die einzige Interaktion, sie gehen fressen, sie gehen trinken, sie können gegeneinander kämpfen oder sich dann gegenseitig fressen, wobei sie töten sich eigentlich nur, sie fressen sich dann gar nicht.
Mhm.
Ja, und das war's.
Das war so ein Ding, was mir auch diesen positiven Punkt irgendwie relativ schnell kaputt gemacht hat, weil ich hatte das auch, ich habe ja die ersten Stunden vom Spiel gestreamt und dann habe ich mich total gefreut, meinen zweiten Triceratops freizusetzen und ins Gehege reinzulassen. Und dann dachte ich irgendwie, die rennen jetzt aufeinander zu und beschnüffeln sich mal ein bisschen oder keine Ahnung was, ne? Da wäre so ein bisschen soziale Interaktion zwischen den Dinos auch da. Aber da ist halt nichts. Das ist zum Teil, als würden die sich nicht mal bemerken.
Und gerade dann, wenn man ja bedenkt, das ist ja eigentlich ein halbes bis dreiviertel Filmlizenzspiel.
Mhm.
Und gerade in den Filmen nehmen die Velociraptoren ja eine tragende Rolle ein.
Mhm.
Und dann hätte ich jetzt erwartet, wenn ich da halt mal 4 von den Dingern baue, dass da irgendeine Rudelbildung gibt oder dass die mal zu mehrt irgendeine Ziege jagen oder irgendeinen anderen Dino. Nee, das machen die alles immer schön alleine. Der einzige Punkt, wo das so ganz leicht berücksichtigt wird, das haben wir vorhin nicht erwähnt, ist bei den Bedürfnissen der Dinos. Die haben Bedürfnisse, klar, wie Essen, Trinken, Gras, Platz oder Wald, aber dann auch so Dinge wie Social.
Mhm.
Und da geht es halt darum, dass man einerseits die richtige Menge an irgendwelchen Dinos im Gehege hat, das ist Population, aber auch die richtige Menge Dinos einer Sorte, Spezies. Das wird ein bisschen berücksichtigt bei den Velociraptoren. Wenn man nur einen baut, ist der traurig oder was auch immer.
Mhm.
Entsprechend soll man da schon irgendwie 3, 4 bauen. Ja, da wird das ein bisschen aufgegriffen. Das war es dann aber auch schon. Bei den Interaktionen noch und dann vielleicht auch bei den Bedürfnissen, das fließt dann zusammen. Wenn aus irgendeinem Grund so ein Dino sehr unglücklich ist, dann will der ausbrechen. Der kämpft dann gegen den Zaun und schafft das dann unter Umständen auch, wenn der Zaun zu schwach ist, da auszubrechen. Wenn das ein Pflanzenfresser ist, ist das noch halb so tragisch. Wenn das ein Fleischfresser ist, ist das ein bisschen blöder, weil der geht dann auf die Leute los. Das ist schon ganz cool gemacht. Dann muss man den einschläfern gehen, den Zaun reparieren und den dann wieder zurückfliegen in den Zaun. Das Problem dabei ist nur, dass das eigentlich kaum ein Problem ist.
Richtig.
Als mir das erste Mal passiert ist, dachte ich, oh Mist, okay, das war's. Ich kenne ja die Filme, ich weiß ja, wie das da so läuft. Alle Panik und kommt ja niemand mehr und Tote und so weiter. Jetzt bin ich am Arsch, Restart. Aber die Leute, die verzeihen mir das. Ich schicke die Leute kurz in so einen Unterschlupf, gehen die da rein, ich schläfer den Dino ein, wieder zurück, so, alles wieder gut. Lass die Leute wieder raus, als wäre nichts gewesen. Und das irgendwie, das ist zu einfach. Also da werde ich zu wenig bestraft als Spieler.
Ich fand das ja auch irgendwie ganz cool. Bei mir ist auch so ein Dracorex, oder wie er heißt.
Ja, den gibt's.
Ausgebrochen. Also es ist auch einer, der so eine schwere Hornplatte auf dem Schädel hat. Die kennt man, das sind die Dinos, die in den Filmen zumindest mit den Köpfen gegeneinander rennen, wie so zwei Widder oder so. Was ich da echt interessant fand, dass die Parkbesucher, die unmittelbar in seiner Nähe sind, die sind schreiend davongelaufen, so alle in eine Richtung. Und wenn die dann mal ein paar Meter gelaufen waren, dann waren die so wieder ganz gechillt.
Das denke ich
mir halt auch, muss ich jetzt erst einen Grußalarm auslösen, damit sich rumspricht, hey Scheiße, da ist eins von den Viechern ausgebrochen. Es ist alles so in einzelnen Bestandteilen ganz nett, aber es geht so wenig in die Tiefe. Und gerade bei Parkbildern ist ja immer dieses Ding gewesen, keine Ahnung, veränderst du einen kleinen Baustein in deinem funktionierenden Park, dann fällt dieses ganze Uhrwerk in sich zusammen. Und dieses Gefühl hat man hier halt nicht, weil die einzelnen Module so für sich separiert sind. Und das fand ich halt auch bei den Dinos so schade, dass die auf mich relativ schnell wie leblose Objekte gewirkt haben, die zwar ihre Statistikwerte und Attributswerte haben, die sich aber wiederum gar nicht so viel auf den Rest des Parkes auswirken.
Und gerade wenn man bedenkt, das ist ja ein Jurassic Park bzw. Jurassic World Lizenzspiel. Und der ganze Inhalt jedes dieser Filme ist ja, dass irgendwas in die Hose geht und dann gibt's riesen Panik und Menschen werden gejagt und oh Mist, alles scheiße. Und genau das passiert hier halt nicht wirklich.
Mhm.
Also sie haben eigentlich das Kernplot-Element jedes Filmes nicht wirklich aufgegriffen. Und das fand ich schon sehr überraschend.
Ich denke, das ist erstmal schwierig, in einem Parkbilder das richtig zu verwursten. Also es wurde ja irgendwie versucht, das Gameplay technisch eben einzufangen über die Ausbrüche der Dinos, die aber letzten Endes sehr konsequenzlos verlaufen. Ich hätte mir aber einfach gewünscht, dass man neben diesen fünf Tutorial-Missionen einfach noch so Herausforderungen hat. Ne? Also man wird in einen fertigen Park reingeschmissen und dann kommt ein Riesensturm und das ganze Ding, ja, also alles fällt aus. Und man muss jetzt als Parkchef versuchen, diese Situation mit möglichst wenig Opfern oder so zu lösen.
Ja, stimmt.
Das wäre ja auch alles total möglich gewesen, wenn der Entwickler nicht von vornherein klargestellt hätte, dass das Spiel keinen Mod-Support erfährt. Und das ist, finde ich, auch so ein Riesenpunkt, der für mich absolut unverständlich ist. Lizenz hin oder her. Aber was hätte man alles Cooles mit diesem Grundgerüst, das das Spiel bietet, noch schaffen können?
Und da will ich gleich einen aufgreifen. Wir haben gesagt, wir haben 48 Dinos. Das ist schön und gut. Das ist eine anständige Zahl.
Hm.
Aber man hat keine Wasserdinos und keine fliegenden Dinos. Was ich doch auch sehr überraschend fand, wenn ich doch mich an die Filme erinnere und die Fliegenden, die kommen überall vor. Teilweise haben sie auch eigene Szenen und so weiter. Wasserdino in den World-Filmen hat da das große Teil ja auch irgendwie effektvolle Szenen und so. Mhm. Das erstaunt mich und ich würde schon fast meine Hand ins Feuer legen. Da kommt irgendwann DLC, der das nachreicht.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass die Angst da war, dass die Mod-Community irgendwie auf Ideen kommt, Dinos zu ersetzen, eigene Modelle da einzufügen und man sich da letztendlich die DLCs damit kaputt macht.
Ja, oder die haben vielleicht auch einfach Angst vorm Penis-Dino oder so, weil wir kennen das Internet, der zweite Dino, der erschaffen wird, ist dann halt einfach der Penosaurus oder so und dann ja, haben sie irgendwie wieder Ärger.
Würde mich ja interessieren, wie man den dann weiter moddet.
Oh je. Ja, wenn wir hier noch unsere assortierten Listen an guten und schlechten Detaileigenschaften des Spiels weitergehen. Ja, Story flach, also die ist wirklich so ein Niveau, warum liegt hier Stroh? Viel mehr gibt's da halt einfach nicht. Man kann kaum scheitern. Ich glaube, das ist auch ein bisschen durchgekommen jetzt mit der Konsequenzlosigkeit von Ausbrüchen. Ein Punkt, der mir sehr aufgefallen ist, ist das Pacing.
Mhm.
Wenn man einen Park neu startet, ist das Geld recht knapp. Das heißt, man beginnt mal langsam, baut irgendwann mal den ersten Dino und dann muss man schon fast wieder warten, bis da Geld reinkommt. Zumindest auf der einen Insel ist das ganz stark der Fall. Mit der muss man dann sich das Expedition Center mal kaufen, das sehr teuer ist, dass man überhaupt mal Fossilien holen kann und hoffen, dass da auch noch seltene Erden bei sind, um die zu verkaufen und Geld zu machen. So, dann wartet man da mal wieder, spart recht lange auf ein weiteres essentielles Gebäude und so weiter. Das heißt, der Anfang ist mega langsam. Es gibt auch keine Fast-Forward-Funktion oder so. Ich habe mich da also am Anfang einfach vor dem PC gefunden und habe dann halt gewartet, bis der Kontostand steigt. War recht langweilig, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann irgendwann hat man so eine Schwelle überschritten. Ab da geht's dann schnell. Und dann gibt's dann immer schneller und schneller. Und am Ende hat man einfach beinahe unendlich Kohle und kann sich alles irgendwie bauen und alle Teams losschicken und entwickeln und alles erforschen. Und kein Problem, weil ich habe ja das Geld. Das heißt, das Pacing und die Verfügbarkeit von Währung ist extrem unschön verteilt. Am Anfang viel zu wenig, langweilig, nachher unendlich viel, auch langweilig. Also da an der Kurve müssen sie meiner Meinung nach noch ein bisschen arbeiten.
Definitiv, und das ist ja auch ganz untypisch für einen Parkbuilder eigentlich, dass du am Ende so kopflos mit allem umgehen kannst. Oder was heißt am Ende? Man spielt ungefähr eine Stunde in einem Park und dann läuft das Ding einfach. Und eine Situation, die ich jetzt gerade vor 2 Tagen beim Spielen hatte, war, dass ich auf der ersten Insel schon, also da hatte ich mehr oder weniger alles erforscht, aber das ist ja trotzdem noch eine Startinsel, wo man noch meinen müsste, naja, da lernt man nur rudimentäre Sachen vielleicht und muss halt trotzdem noch ein bisschen gucken, wie wirkt sich was aus, dass man da sanft rangeführt wird. In der Praxis sah das aber so aus, dass ich ungefähr ab einer 3-Sterne-Bewertung meines Parkes so viel Kohle hatte, also ich habe pro Minute $300.000 verdient oder so. Ich hätte mir quasi pro Minute einen Triceratops, der auf 100% war, rauslassen können. Und dann hatte ich irgendwie so einen Erfolg, weil ich eine Aufgabe erledigt habe. Und dann war da so ein, ich weiß gar nicht, wie das Gebäude heißt, so eine Art Riesenmuseum kann man sich da bauen. Du kennst das dieses Zelt mit
ja,
20 Eingängen drumherum.
Ja.
Und das ist relativ teuer. Das kostet, ich meine, über $2 Millionen. Also
das ist eines der Fraktionsgebäude. Wenn man sich bei einer Fraktion genügend eingeschleimt hat, wird da ein entsprechendes Gebäude zu unlocked, das kaum irgendeine Funktion erfüllt. Das boostet dann einfach deine Beliebtheit da bei der Fraktion.
Genau. Und das Krasse war, ich habe mir das Ding halt einfach gekauft. Ich wusste überhaupt nicht, was das macht. Ich habe es hingestellt und dann einfach mal da stehen lassen. Ja, habe mich auch danach gar nicht mehr weiter damit beschäftigt, weil es überhaupt keinen Einfluss, also keinen spürbaren Einfluss darauf hatte, ist mein Park erfolgreich oder nicht. Für mich war auch nicht immer ganz ersichtlich, was lässt denn jetzt wirklich meine Parkwertung in Nuancen steigen oder sinken. Ich habe neue Dinos gemacht, dann ist die Parkwertung gesunken. Dann habe ich andere neue Dinos gemacht, dann ist sie wieder gestiegen. Dann habe ich ein Gebäude dazu gebaut, dann ist es gleich geblieben. Dann habe ich Büsche weggenommen, das hat gar nichts gemacht. Dann habe ich irgendwo einen See hingebaut, dann war es auf einmal höher. Aber ich habe kein richtiges Feedback bekommen, was war jetzt eigentlich gut und was nicht.
Ja.
Das ist so, das Pacing ist völlig im Eimer, weil man irgendwie auch so überhaupt kein Progressionsgefühl so richtig hat. Ich habe auf der ersten Insel gefühlt alles gemacht und dann komme ich auf die zweite Insel und mache genau denselben Mist wieder, nur dass da halt ein bisschen mehr stürmt.
Ja, so ist es, ja.
Das Schreckliche an dem Spiel ist eigentlich, dass man bis auf ein paar neue Dinos alle Gameplay-Elemente bereits nach, straf mich, wenn ich lüge, einer halben Stunde gesehen hat.
Ja, ein paar neue Dinos und ein paar neue Forschungen und Gebäude gibt es später, aber das Spiel selber verändert sich nicht mehr wirklich nach der ersten Insel, ja. Die Inseln, die sind übrigens auch nicht so ganz getrennt, also man kann zwischen den Inseln hin und her springen. Man kann dann auch auf der ersten Insel zum Beispiel wieder Dinos bauen, die man dank der zweiten Insel erforscht hat. Was man nicht kann, Geld hin und her schieben. Ist unlogisch, aber muss so sein wegen Balancing, weil sonst schafft man sich auf der ersten Insel einfach einen Geldhaufen, den man dann rüberschiebt und dann ist die zweite Insel auch gleich schon langweilig. Was man aber machen kann, man kann von der ersten Insel Fossilforschungsteams losschicken und man kann von der früheren Insel auch Forschungen machen. Somit spart man sich dann das Geld auf einer weiteren Insel, weil das wird dann für die spätere Insel auch unlocked.
Richtig.
Und weil das Pacing am Anfang gerade so ewig langweilig langsam ist, habe ich das sogar jeweils so gemacht. Also das allein sagt schon was.
Ich fand das schon sehr befremdlich, als ich dann eben die erste Insel zu Ende gespielt hatte und weiter im Spiel fortgeschritten bin, dass ich wieder so eine relativ oder ein relativ einfaches Szenario vorgeschmissen bekommen habe. Also hey, hier stürmt, jetzt musst du halt erstmal kurz alles reparieren. Aber hier steht schon so ein rudimentärer Park und du hast halt nur super wenig Geld. Aber meine Dinos, die ich erforscht hatte, etc. pp., das war ja alles noch da. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt eine mega Herausforderung war, da relativ schnell wieder reinzukommen, einfach in die schwarzen Zahlen oder in den Gewinn. Sondern ich hatte nur das Gefühl, okay, du musst jetzt halt einfach warten, bis du genug Geld wieder angehäuft hast. Also ich habe relativ am Anfang dann eben schon hochwertige Dinos in meine zwei Gehege reingesetzt. Dann war ich zwar fast pleite, aber dann lief die Maschinerie wieder, ne? Und ja, das war eigentlich alles, ja.
Da musst du halt warten, aber es geht.
Genau.
Du kannst ab diesem Zeitpunkt eigentlich schon nicht mehr scheitern. Du musst einfach nur noch geduldig genug sein.
Genau.
Also es ist wirklich easy, hat recht wenig Tiefe und was halt scheinbar auch nicht zu passieren scheint, das hängt damit zusammen. Die Dinos scheinen den Besuchern nicht wirklich langweilig zu werden. Das könnte ja eine Motivation sein, weshalb du die auswechseln solltest oder halt neue erforschen solltest, neue reinstellen solltest. Ich wage mich zu erinnern, dass das bei den Rollercoaster-Spielen noch so war, dass Dinge mal attraktiv sind und später nicht mehr. Das scheint hier zu fehlen, macht's halt auch wieder einfach.
Mhm.
Also du musst wirklich nichts können, du musst einfach Geld sammeln und irgendwas reinbauen, was du noch nicht gemacht hast, ein bisschen größer werden und dann spielt sich das Ding von selber. Kein Micromanagement wirklich, du kannst bei den Shops irgendwie ein bisschen die Preise einstellen und sagen, ja, welches der drei Produkte jetzt verkauft werden soll und alles mega intransparent, aber spielt keine Rolle, weil du wirst eh dein Geld haben, das macht überhaupt nichts aus, also kannst es sein lassen. Dann guckst du noch ein bisschen, dass jedes Gebäude Strom hat, das musst du noch tun und das war's.
Das ist eigentlich die größte Herausforderung, genug Platz für die Stromanlagen bereitzustellen.
Für Strom und für Gehege.
Genau, um die dann irgendwie auch zu vernetzen. Wobei ich da auch das Problem hatte, dass ich nicht nachvollziehen konnte, warum manche Stromgebäude von mir für Bereiche des Teils offensichtlich, verantwortlich waren. Und andere Stromgebäude, die viel näher an diesen Bereichen waren, komplett ungenutzt waren, obwohl sie alle an dasselbe Stromnetz angeschlossen waren.
Ja, das verstehe ich auch nicht ganz.
Naja, und gut, das mögen noch Bugs sein, aber das Spiel ist halt, wie du sagtest, Micromanagement ist nicht vorhanden. Bei den Fressbuden ist es irgendwie völlig wurscht, was du da verkaufst oder...
Ja, ist schon wurscht.
Es gibt ja auch keinen merklichen finanziellen Boost oder Verlust, wenn du eben was für $2 mehr oder weniger verkaufst, weil die Besucher dir nicht sagen, hey, das ist mir jetzt zu teuer, das ist scheiße oder die Pommes sind versalzen. Das gibt's irgendwie alles gar nicht.
Da einfach nur hinstellen und dann kann man es eigentlich schon fast sein lassen, ja.
Genau.
Am Schluss hat man eh von irgendwo Geld, keine Ahnung von wo, die Transparenz fehlt da irgendwie, aber es läuft halt einfach. Jetzt waren wir schon ein bisschen kritisch. Nochmal einen positiveren Punkt. Wir haben ein, zwei Lizenzcharaktere im Spiel. Wir sehen die zwar nicht richtig, wir sehen da nur so ein Porträt und der spricht dann mit uns. Jeff Goldblum ist da zum Beispiel dabei. Den kennt man ganz berühmt natürlich noch aus den frühen Filmen. Ja, okay, schön für Fans. Das war's dann eigentlich auch schon. Mehr Charakter werden diese NPCs nicht entwickeln. Man wird nicht groß mit denen zu tun haben.
Genau, man liest die halt immer wieder, entweder diese Fraktions-NPCs oder du hast neben Jeff Goldblum auch zum Beispiel den Chris Pratt oder die andere Hauptdarstellerin aus Jurassic World. Die alten Charaktere werden auch genannt. Allerdings sieht man daran, dass man scheinbar für das Spiel nur die Jurassic World und nicht die Jurassic Park Lizenz hatte. Denn von den alten Darstellern, wahrscheinlich sind da die Lizenzen auch einfach ausgelaufen, sieht man in den Datenbanken, die man zur Verfügung gestellt bekommt, was ich wiederum ganz nett finde, sieht man keine Bilder, wie jetzt zum Beispiel eben von den genannten Darstellern Chris Pratt oder Jeff Goldblum, sondern man sieht dort so kleine Bildchen, die zu den Szenen passen, die beschreibend für die Charaktere in den Filmen sind. Also als Beispiel in Jurassic Park 1 gab es ja den Timmy, also der kleine Junge. Der wird auch in diesem spielinternen Lexikon beschrieben, was er für eine Rolle in Jurassic Park gespielt hat, etc. pp. Und statt dass man da jetzt ein Foto von dem Darsteller hat, wie er in dem Film eben rumrennt, sieht man einen Elektrozaun, weil das ist ja die berühmte Szene, wo er da an dem Zaun klebt und dann vom Zaun runterfällt, als der Strom im Park wieder angeht. Das sind so nette kleine Details, die ich auch ganz schön finde und die mich dann irgendwie auch gefreut haben, dass man so einen kleinen Erfindungsgeist mit dabei hatte. Ja, wie schleicht man sich um diese nicht vorhandenen Bildrechte jetzt drumherum?
Ja, das kann man sich im Menü mal angucken und durchlesen, hat nicht irgendwie Einfluss aufs Spiel, ist ganz nett. Ich muss offen zugeben, so ganz oft habe ich da noch nicht reingeguckt.
Das ist gefühlt wie bei allem in dem Spiel eben, man macht es zweimal und dann ist es halt vorbei mit der Freude, ne? Weil eben nichts davon eine große Tiefe hat.
Dann, das nehme ich auch noch gleich hier rein, was ich noch ganz nett fand. Man hat jetzt mit dem Release des Films Fallen Kingdom noch einen DLC bekommen. DLC, ja, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Das sind einfach 6 Dinos, die besonders jetzt an den Film angelehnt sind. Die wurden noch nachgeliefert und dieser DLC war kostenlos. Ich hoffe ja immer noch auf den Flug- und Wassersaurier-DLC, die werden dann aber ziemlich sicher wahrscheinlich nicht kostenlos sein, wenn sie dann überhaupt kommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da was kommt.
Ja, das denke ich auch. Also das Spiel ist ja auch jetzt relativ erfolgreich gestartet, obwohl es noch gar nicht als Retail-Fassung raus ist. Es gab jetzt die normale Basis-Edition und eine Deluxe-Edition mit ein paar Dinos mehr. Und in den Top 10 waren beide Editionen, also in den Steam Top 10 waren beide Editionen vertreten. Also ich denke, da wird der finanzielle Erfolg schon da sein, da wird garantiert noch was kommen.
Übrigens, falls das irgendwen interessieren sollte, diese zusätzlichen Dinos kann man sich auch separat dazu kaufen. Wem es nur um die geht, dafür muss man nicht unbedingt die Deluxe Edition holen. Wobei ich meine, die Deluxe Edition ist auch nicht wirklich viel teurer oder genau nur so viel teurer, wie halt die zusätzlichen Dinos sind. Ja, gibt sich eigentlich nichts.
Sogar günstiger. Also die Deluxe Edition kostete zu Release 60 Euro, was schon echt happig für so ein Parkbilder ist. Die normale Edition kostete 55 Euro und die Dinos kosten einzeln, glaube ich, wenn du sie zur Basis-Edition dazu kaufen möchtest, 10 Euro.
Boah, so viel? Krass.
Ja, wärst du am Ende 5 Euro teurer als mit der Deluxe-Edition. Allerdings muss man sagen, die Deluxe-Edition, die bringt bis auf die zusätzlichen Dinos meines Wissens nach keinen weiteren Vorteil.
Okay, dann kauft euch vielleicht die Deluxe-Edition, wenn ihr die Dinos wollt, aber bitte kauft euch die Dinos nicht separat. Das ist schon ein bisschen teuer.
Ja.
So, jetzt haben wir hier einen Haufen positive, negative Punkte erklärt und drüber geredet, Gameplay und so weiter. Entsprechend gehen wir jetzt hier hinten raus noch in ein Fazit. Lieber Steffen, wurden deine Erwartungen, deine Hoffnungen erfüllt?
Ich sag mal teils, teils. Ich war anfangs schon sehr angetan von der Darstellung. Mir hat es einfach Spaß gemacht, Dinos aufzuziehen. Das ist ja schon, also da ist schon das Kind in einem wieder rausgekommen und hat sich wahnsinnig gefreut. Aber das macht halt ungefähr 2 Stunden Spaß und danach macht man immer und immer wieder dasselbe. Und mich hat wahnsinnig enttäuscht, wie wenig Tiefe das Spiel bietet.
Ja, ja.
Es wirkt auf mich ein wenig schnell hingeschmissen. Ich würde das Spiel vielleicht Leuten empfehlen, die grundsätzlich natürlich Interesse an Jurassic Park haben, aber auch grundsätzliches Interesse an Parkbildern, aber da halt noch nie so richtig drin waren. Denn für Anfänger ist es ein netter Einstieg.
Ja, ja.
Für Spieler, die jetzt schon mehrere Parkbilder gespielt haben oder vielleicht sogar im V-Sim-Bereich wirklich drin sind und regelmäßig so Sachen wie Railroad, Tycoon oder spielen, ja, ich glaube, für die wird das Spiel eher sehr enttäuschend sein.
Also nicht Dino-Fans kann ich das leider nicht empfehlen. Dino-Fans kann ich es empfehlen, einfach nur deshalb, weil die sehr schön sind und man halt Freude dran haben kann, die anzugucken. Also wer gerne einem virtuellen Dino beim Rumlaufen zuguckt, der wird seine Freude an dem Spiel haben. Wer aber irgendwelche tiefgehenden Simulationen oder Parkbilder sucht, der ist hier falsch. Tut mir wirklich so ein bisschen leid. Ich habe mir etwas mehr davon erhofft. Die Langzeitmotivation ist halt einfach wirklich noch die fehlenden Dinos zu erforschen und mindestens mal einmal zu bauen, um sich dann anzugucken, wie der so aussieht. Aber sonst, ist die Luft halt wirklich nach Insel 2 langsam draußen. Ja, tut mir echt leid. Dann darf ich hier gegen Ende nochmal was nachreichen. Der liebe Chat hat dich, Steffen, bestätigt. Planet Coaster ist wirklich auch von Frontier. Vielen Dank, Chat.
Ich finde, das sieht man auch so ein bisschen an den Assets, die dort vorhanden sind. Umso enttäuschender finde ich, dass scheinbar eben doch viele Inhalte es nicht mehr ins Spiel geschafft haben. Und da muss man sich halt fragen, ist das jetzt eher dem Entwickler anzulasten, der Entwicklungszeit, oder dass es vielleicht aufgrund der Lizenz nicht gewünscht war, was eher meine Befürchtung ist.
Ja.
Und damit auch die Zukunft des Spiels vielleicht nicht ganz so positiv aussieht, leider.
Es hat sich ja nicht schlecht verkauft. Ich habe jetzt Hoffnung, dass dieser Verkauf, der vielleicht jetzt durch die Retail-Fassung sogar noch mal ein bisschen neu angeheizt wird, so weit beiträgt, dass da vielleicht ein paar coole DLCs kommen oder sonst ein, zwei tolle Patches. Muss ja nicht immer gleich ein DLC sein, damit das Spiel dann noch ein bisschen mehr Spaß macht. Mal gucken. Ich bin jetzt dann auf der letzten Insel. Die werde ich mir auch noch angucken. Und falls da nichts mehr kommen sollte, war es das wahrscheinlich dann auch für mich.
Wer rankommt, sollte vielleicht doch lieber zu Operation Genesis dann greifen.
Wer noch irgendwo eine PS2 oder sowas rumstehen hat. Oder natürlich, der nächste Steam Sale ist wie immer schon um die Ecke. Haut's euch mal auf die Wishlist und dann könnt ihr es ja euch mal runterladen für kleines Geld und mal reingucken, Dinos angucken, eure Freude haben. Und dann hat sich das dann vielleicht schon so gelohnt.
Genau.
Dann hier hinten raus, wie immer, noch eine kleine Verabschiedung. Vorerst ein großes Dankeschön an dich, Steffen, dass du hier das alles schön gestreamt hast. Das erste Mal live hat sogar scheinbar fast funktioniert. Ja, die Technik hat gehalten. Dann danke ich dir natürlich auch fürs Mitplaudern hier, für deine Expertise.
Gern geschehen und vielen lieben Dank für die Einladung. Von meiner Seite aus gerne wieder und auch gerne wieder im Stream.
Ja, können wir echt mal wieder machen. Ich finde es ganz lustig. Vielen Dank auch an die, die jetzt hier live zugeschaut und zugehört haben. Vielen Dank auch an die da draußen, die das jetzt hier nachhinein ganz gewöhnlich als Podcast angehört haben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder dabei. Mich würde es sehr freuen. Guckt auch in die Shownotes, da findet ihr die ganzen Links zu den Projekten vom lieben Lichtspieler. Guckt da rein, Stream und so weiter. Ja, und wie gesagt, ich bedanke mich. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit diesem Jurassic World Park Builder. Tschüss!
Tschüss!
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Next time.